HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Miriam Pressler, nimm deine Kindheit und lauf, eine andere kriegst du nicht, haben Sie einmal geschrieben. Wenn wir Ihre Kindheit ansehen, dann wird der Rucksack beim Rennen schwer. Geboren 1940 in Darmstadt des Datterich, außerehelich und unerwünscht. Was war denn das für eine Kindheit bei Opi, alten Pflegeeltern in der Adenauer Republik?
Es war nicht sehr erfreulich. Es war insgesamt nicht sehr erfreulich. Ich habe ja auch die letzten Kriegsjahre noch mitgekriegt, allerdings mit wenig Erinnerung daran. Die heftigsten Erinnerungen habe ich tatsächlich an die Nachkriegszeit bis 1948, an die Zeit des Hungerns und der Entbehrung. Und es war alles nicht sehr erfreulich.
Erinnern Sie sich an den 8. Mai 1945?
Nein, gar nicht. Ich weiß nur, dass irgendein, also da weiß ich aber nicht mehr, ob es erzählt wurde oder ob ich es selber gesehen habe, dass ein Junge, als die Amerikaner kamen, jawohl gesagt hat und dass ein anderer ihm sofort gesagt hat, sowas darfst du nicht sagen, sonst wirst du umgebracht. Also ganz komische Geschichten.
Also viel Angst in der Luft damals?
Fürchterlich viel Angst in der Luft und ich fand die, zu mir waren die Amerikaner immer außerordentlich freundlich und nett, aber es gab auch die Geschichten, geh ja nicht zu denen ins Haus und es wird ja, Gott weiß was passieren und dass sie, ja, der Hunger war so groß, dass man gesagt hat, irgendwelche Leute fangen Kinder und verarbeiten sie zu Corned Beef und solche Sachen.
Ja. Wie haben Sie denn diese Zeit als jüdisches Mädchen überlebt?
Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe das dann später erst erfahren. Und ich konnte damit eigentlich gar nichts anfangen.
Und das Pflegeheim, denn für mich, so eine Generation später, ist es sehr verblüffend. Der Odenwald hat diesen Geruch von Odenwaldschule, also von einer liberalen Form, dem Gegenteil des spießigen Pflegeheims, in dem die Kinder eher gedrillt werden.
Ich bin sehr froh, dass ich in Südhessen aufgewachsen bin. Ich war nicht in der Odenwaldschule. Das wäre vielleicht sehr schön gewesen. Aber immerhin war Südhessen tatsächlich sehr liberal und sehr großzügig und wir wurden nicht geschlagen. Und das war also soweit alles in Ordnung.
Wie kam es denn, dass Sie Ihr Rückgrat behalten haben oder überhaupt entwickeln konnten? Also woher die Chuzpe danach dieses Leid, sich nicht dafür zu schämen und auf den Otzberg von mir aus zu flüchten und keinem was zu sagen, vielleicht eine biedere Hausfrau zu werden, die dann die frühen Jahre verschweigt, sondern das Ganze...
Habe ich versucht.
Das mit der Hausfrau.
Habe ich alles versucht.
Also Notwehr, die Bücher?
Nicht unbedingt. Ich glaube, ich war einfach sehr, sehr früh auf mich allein gestellt. Und ich weiß nicht, ob das einem Rückgrat gibt, aber es gibt einem zumindest eine gewisse Freiheit. Dass man nicht von anderen abhängig ist, dass man wirklich alles für sich alleine macht und sich für sich alleine verantwortlich ist.
Wann kamen denn die Bücher in Ihr Leben? Also es gibt viele Kinder in Ihren Büchern, die sich verkriechen vor einer grauslichen Situation in einer Höhle und dann dort ihre Fantasie leben.
Solche Sachen habe ich natürlich auch gemacht. Bücher kamen sehr früh in mein Leben. Ich habe sehr früh lesen gelernt und habe dann sehr früh angefangen, wirklich alles zu lesen, was ich erwischen konnte. Und ich war sehr finderisch. Es gab also bei uns eine Familie im Ort, es war so eine gute Familie, da hatten die Kinder Bücherschränke, habe ich natürlich alle leer gelesen. Und das nächste war ein Amerika-Haus im Nachbarort, da habe ich auch alles leer gelesen. Und dann hat eine Flüchtlingsfrau eine Leihbücherei aufgemacht, wo man so, also ich weiß nicht, 20 oder 30 Pfennig im Buch lesen konnte. Und ich hatte aber kein Geld und dann bin ich hin und habe gefragt, wenn ich ihr den Laden putze, ob ich dann dafür Bücher lesen darf. Habe ich auch alles gelesen, also sämtliche Heimatromane habe ich gelesen. Und dann habe ich entdeckt, dass auch der Pfarrer des Ortes eine Bücherei besitzt. Und dann bin ich zu dem gegangen und dann habe ich angefangen zu lesen. Also ich habe sehr viel gelesen.
Wie kommt das Odenwaldkind Miriam Pressler nach Frankfurt am Main? Denn da geraten Sie doch in die Studentenbewegung. Sie haben auch das richtige Alter, 67 sind Sie 27.
Nein, da war ich schon in München.
Da waren Sie schon wieder draußen?
Ja, da war ich schon in München.
Das heißt, die Uni und das wunderbare Kunststudium, das haben Sie noch ganz brav absolviert?
Habe ich noch ganz brav absolviert. Dann war ich ein Jahr in Israel Und dann habe ich geheiratet und 3 Töchter gekriegt und ja.
Und dann beginnt die kreative Biografie mit einer Scheidungsurkunde, 3 Töchtern und vielen Nebenjobs.
Richtig.
Einem, dem Nachtjob. Das ist dann nicht Nachtwächter, sondern Nachtschreiber, Schreiberin.
Ja, das kam erst noch ein bisschen später. Dazwischen lagen noch 8 Jahre Jeansladen.
Den Sie aufgemacht haben?
Den ich aufgemacht habe, mein Emanzipationsladen.
Secondhand?
Nee, echte.
Echte?
Ja, ja.
Okay, damals war es vielleicht noch nicht mit Secondhand so weit wie heute.
Nee, gab es überhaupt, glaube ich, kann mich nicht erinnern, dass es damals Secondhand überhaupt gab.
Durch Ihr Pressedossier geistert immer diese Geschichte, dass es ein Partywitz gewesen sei, dass Sie angefangen hätten zu schreiben. Wie haben Sie denn nun wirklich angefangen zu schreiben?
Das war kein Partywitz, das war Notwendigkeit. Also ich hatte diesen Jeansladen und der wurde mir nach 8 Jahren gekündigt und ich wusste nur, dass ich auf gar keinen Fall nochmal einen Laden haben möchte und habe dann mir einen Job gesucht, halbtags in einem Büro, weil damit ich nachmittags zu Hause bin wegen meiner Töchter. Und das Geld reicht in München für die Miete, was eine Frau halbtags im Büro verdient. Und ich musste also noch was finden. Und da habe ich zur gleichen Zeit angefangen zu schreiben und habe den Taxiführerschein für München gemacht. Taxi gefahren bin ich dann nie. Das kann man schreiben, hat hingehauen.
Verblüffenderweise. Also ja. Das unwahrscheinlich hat geklappt. Das wahrscheinlich ist schiefgegangen.
Ja, aber ich habe nicht gewusst, wie viel Spaß es mir macht, zu schreiben. Das habe ich wirklich erst gemerkt, als ich angefangen habe. Tatsächlich war der Auslöser, dass ich Geld gebraucht habe. Aber ich habe gleich beim ersten Schreiben habe ich gemerkt, das ist es.
Als Sie 42 sind, kommt der erste große Erfolg. Das sind die Novemberkatzen.
Ja, der erste große Erfolg war, da war ich 40, das war die Bitterschokolade.
Ah gut, ich bin eine Etage später, weil ich natürlich auf dieses Kind, auf das ungeliebte Kind, die Ilse, eingehen will. Und es ist nicht das einzige Mal, dass Sie da das Ausgestoßensein, Findelkinder, Flüchtlingskinder thematisieren. Wann haben Sie angefangen, Ihr Leben selbst auch in den Büchern zu thematisieren? Oder was hat Ihnen das gegeben?
Das war sicher Novemberkatzen, wo ich das erste Mal wirklich auch Dinge von mir geschrieben habe. Das war für mich ein sehr wichtiges Buch. Ich denke wirklich, dass ich bei Novemberkatzen mich frei geschrieben habe. Dass ich ein Buch geschrieben habe, wo es mir egal ist, was rauskommt, wie es ist, wie es wirkt. Sondern das war für mich.
Sie sind ungerechterweise aus meiner Sicht, Miriam Pressler auf HR2 Kultur im Doppelkopf, abgespeichert worden in den Kinderbuchregalen. Da hat man sich gefreut, okay, das ist eine Autorin, die schreibt süffig, das kann man verschenken, Nichten, Neffen, die kriegen das. Und war ja auch Belz und Gelberg der Verlag, wo Sie früh gelandet sind. War das Ihre Intention? Haben Sie für Ihre Kinder geschrieben und Mama, erzähl mir mal was, ach, das ist so dämlich, ich schreibe dir lieber selber was?
Das war sicher am Anfang dabei. Ich bin natürlich immer wieder gefragt worden, warum ich nun ausgerechnet Bücher für Kinder und Jugendliche schreibe. Und am Anfang habe ich tatsächlich immer gesagt, meine Kinder sind in diesem Alter. Aber irgendwann waren die nicht mehr in diesem Alter, musste ich was anderes sagen. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe die Bücher, die ich selber gerne in diesem Alter gelesen hätte. Auch das stimmt. Für mich war Lesen, besonders in der Zeit zwischen 12 und 18, wirklich überlebenswichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht gelesen hätte. Gut, das ist auch richtig, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Ich denke, jeder Autor hat irgendwie sein Thema. Und mein Thema ist sicherlich die beschädigte Kindheit. Und die lässt sich natürlich an jugendlichen Protagonisten viel, viel eher zeigen als an älteren, die ja schon Techniken entwickelt haben, wie man was verbirgt.
Es gab ja die 70er Jahre, in denen wurde auch viel Sozialisationsforschung betrieben. Also was wird aus dem Schiffschaukelbremser, welche Chancen hat der vor dem Anwalt, warum stürzt der ab, Fürsorgeheime, bis hin Bambule, Ulrike Meinhof, die dann andere Konsequenzen gezogen hat. War dieses emanzipatorische Moment, wir müssen uns den beschädigten Individuen dieser Gesellschaft, für Sie ein wichtiges Moment beim Schreiben?
Nein, das Wichtige war, dass ich selbst beschädigt war. Die andere Überlegung hatte ich gar nicht. Die andere Überlegung hatte ich beim Frauenbild zum Beispiel, da durchaus. Aber wenn es um beschädigte Kindheit geht, da ging es immer nur um mich.
Verblüffenderweise, und ich finde ja eigentlich gar nicht, dass Sie Kinder- und Jugendbücher schreiben. Ich finde, dass Sie Bücher schreiben, in denen oft Kinder die Helden sind, die Hauptsache sind. Und das sind einfach Menschen in unserer Gesellschaft, die man vielleicht seltener anguckt als ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ja, genau.
Aber wir gucken uns mal wie Ihre Kinderbilder aussehen, und zwar in einem Ihrer letzten Bücher, in Nathan und seine Kinder. Da haben sie auf Seite 211 bis 214 ein paar Kinderansichten aus Jerusalem, also aus diesem Jerusalem der Kreuzzugszeit beschrieben, also des kreuzritterlichen Jerusalems. Da nehmen wir einen Ausschnitt raus und vielleicht lesen Sie einfach mal die Seiten, wenn die Zuhörer das aushalten. Es geht 211 unten los, ja. Mit langsam stieg ich.
Ich hab's gefunden. Langsam stieg ich den Hang wieder hinauf. Ich musste mit ihm sprechen, mit dem Mann, den ich in Gedanken noch immer meinen Vater nannte. Was würde ich sagen? Wie würde ich es sagen? Mich bedrängten so viele Fragen, dass ich nicht wusste, wie ich anfangen sollte. Aber mir blieb noch etwas Zeit zum Nachdenken. Er war nicht zu Hause. Er war mit Eliau vor einen oder zwei Tagen nach Hebron gereist. Zwei Mädchen kamen mir entgegen. Die größere, selbst höchstens 6, 7 Jahre alt, trug einen Jungen, der eigentlich schon zu groß war, um getragen zu werden. Er saß auf ihrer Hüfte, gestützt von ihren gefalteten Händen, klammerte sich an ihrem Hals fest und weinte laut. Sie hatte die Hände unter seiner Sitzfläche gefaltet, um sein Gewicht zu halten. Ihr schmächtiger Oberkörper wurde in einem unnatürlichen Winkel zur Seite gedrückt. Die Kleine, die neben den beiden herlief, hielt sich am Rock ihrer Schwester fest und ließ sich mitziehen. Als sie näher kam, sah ich, dass das Knie des Knaben aufgeschlagen war und blutete und das Gesicht der großen Schwester rot und verschwitzt war und vor Anstrengung fast zu platzen schien. Ich blieb stehen und schaute den Kindern hinterher, bis sie in einem Torbogen verschwunden waren. Erst dann ging ich weiter. Ich lief durch die Gassen und sah nur Kinder. Nie war mir aufgefallen, wie viele Kinder es in Jerusalem gab. Die meisten waren arm, zerlumpt, schmutzig. Kein Wunder. Die Kinder der Reichen ließ man nicht unbeaufsichtigt in den Straßen herumlaufen. Kinder, dachte ich. Bettelkinder, Findelkinder, Waisenkinder. Mein Vater unterstützt viele Arme, besonders Witwen und Waisen. Egal, ob sie jüdisch, muslimisch oder christlich sind. Mein Vater hat ein großes Herz und eine offene Hand. Das weiß jeder in dieser Stadt. Und sofort korrigierte ich mich. Er, den ich bisher meinen Vater nannte, hat ein großes Herz und eine offene Hand. Und gleich war da die Frage, warum hat er mich behalten, statt mich in ein Waisenhaus zu geben, in ein Kloster? Warum hat er sich nicht mit Geld von der Verantwortung freigekauft? Kannte er meine Mutter? Hatte er Verpflichtungen ihr gegenüber? War er etwa doch mein Vater?
Soweit aus Nathan und seine Kinder das kleine Zitat mit dem Blick auf die Kinder in Jerusalem. Denn man merkt, dass sie eine spezifische Fragestellung haben, dass sie das ganz konkret besprechen, ganz konkret ansprechen, wie es Kindern geht und unter welchen Bedingungen diese Kinder leben. Auf das Buch kommen wir noch. Sie haben sich eine Musik ausgesucht, als kleinen Ruhepunkt, wenig verblüffenderweise ein Hit der 70er, der kam kurz nach House of the Rising Sun. Jeder, der drei Akkorde konnte, schlug die Gitarre und sang das Lied von Väterchen Franz, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Was verbinden Sie damit?
Es war für mich einfach ein sehr schönes Lied, wo ich zum ersten Mal eigentlich das Gefühl hatte, die Schmuddelkinder werden ernst genommen und werden auch als Sehnsucht begriffen.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, Franz Josef Degenhardt.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten. Sie trieben ihn in eine Schule.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern von Franz Josef Degenhardt. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Mirjam Pressler. Schmuddelkind, vielfach begrenzt, geehrt. Den Corinne-Preis kriegt sie 2009. Die diversen anderen Preise erspare ich mir aufzuzählen, sonst wären wir noch in 10 Minuten dran. Aber jetzt will ich wissen, weil diese sprachhungrige Mutter von 3 Töchtern, wir sprachen darüber, nicht nur einen Jeansladen gehabt hat, sondern auch Romane geschrieben hat, ihre Situation thematisiert hat, aber immer ein bisschen verkleidet, so wie Kinder an Purim, würde ich jetzt sagen, so wie Kinder an Fasching. Sie hat sich ganz nebenbei ein Erholungsstandbein, scheinbar hat sie keinen Fernseher zu Hause, aufgebaut. Und zwar ist sie Übersetzerin geworden. Ich habe es zwar überhaupt nicht verstanden, wie sie das gemacht hat, aus dem Niederländischen, aus dem Hebräischen, aus sehr entlegenen Sprachen. Aber wir wollen mal schauen, es sind jetzt bald 400 Bücher, die mittlerweile von Miriam Pressler übersetzt vorliegen und eine Menge Bücher, von denen kein Mensch glauben würde, dass sie sie übersetzt hätte, weil sie so gar nichts mit der Abteilung Kinder- und Jugendbuch in der Buchhandlung zu tun haben. Aber wir fangen vielleicht mal an mit einem Zitat, und sie weiß es nicht, was ich da vorlese. Jetzt will ich wissen, ob sie ihre eigenen Übersetzungen kennt. Also, erster Satz. Mein Srulik hatte es morgens eilig, zur Arbeit zu kommen.
Das weiß ich. Lizzie Doron, Ruhige Zeiten.
2003.
Das ist ein wunderschöner Anfang. Da war ich ganz begeistert.
Es war Hochsommer. Heute sind Papa und ich heimgekommen nach Amsterdam. Ameisen in der Küche, Flöhe in den Betten und unsere einzige Pflanze hat jetzt gelbe Blätter. Auf dem Kalender sieht man das Bild von drei Spatzen neben einem Suppentopf. Über dem Bild steht März 1947.
Ich weiß es nicht.
Ha! 1-1. Wintereis 2008. Ach. Per van Gestel, ein Verlieben auf sehr dünnem Eis. Und wir haben ja 47, kurze Nachkriegszeit.
Das ist auch ein wunderbares Buch, ist ein ganz großartiges Buch.
Nominiert für 2009 den Kinder- und Jugendliteraturpreis. Dann, als ich geboren wurde, war meine Mutter allein. Aus eigener Kraft erreichte sie das Krankenhaus.
Gila Almagor, der Sommer von Aviha.
1990, Seite 7. Das ist eine Geschichte über die Schreie in der Nacht, weil die Kinder nicht verstanden haben, was im Lande dort, das Land dort war, das Dritte Reich geschehen war und warum alles nun vorüber sei und jetzt friedlich, aber im Innern tobt der Krieg in einem Kinderkibbutz leben. Gila Almagor ist eine Starschauspielerin, sagen wir mal die Senta Berger vielleicht von
Israel. Oh, das ist ein guter Vergleich.
Danke. Anfang der 50er entstand im Staat Israel ein neues Land, das Land hier. In diesem Land lebte ein verfolgtes Volk, das aus dem Land dort gekommen war.
Lizzie Doron.
Richtig. Lizzie Doron, es war einmal eine Familie, 2009, Seite 5. Soweit nehmen wir noch eine Garstigkeit. Noch nicht mal den komischen deutschen Namen dieses Ortes kann ich aussprechen. Gesundheit, Mama, sagte Lizzie. Von dem Moment an, da ihre Töchter eintrafen, bis zu dem, wo sie sich von ihr verabschiedeten, hörte Batsheva Badici nicht auf zu klagen. Den Aufenthalt in diesem
Sanatorium. Schlamit Lapid.
Ja, Goldstück. Ein wunderbarer Krimi über eine Frau, die sich so als hässliches Entlein fühlt, aber dann eine Schönheit wird. Eigentlich muss sie aussehen wie Sophia Loren.
Ein bisschen dicker. Ein bisschen üppiger noch.
Frauen sind viel kritischer als Männer. Aber gut. Das heißt, was bedeutet denn Ihnen, hat Ihnen bedeutet? Sie haben immer ein Buch geschrieben. Und dann haben Sie übersetzt. War es Erholung? War es Nachhilfestunde? Was war's?
Ach, zum Übersetzen bin ich eigentlich auch sehr zufällig gekommen. Es ist nicht so, dass ich es angestrebt hätte, aber ich habe gemerkt, wie viel Spaß es mir macht. Und ich liebe Bücher. Und ich verliebe mich in Bücher und dann möchte ich, dass sie allen Leuten genauso gut gefallen wie mir. Und jeder soll merken, wie gut das ist. Also es macht mir einfach wirklich Spaß.
Gut sind ja auch Sie. Sie haben Amos Oz auch den letzten kleinen Roman übersetzt, verschiedene andere. Sie haben auch Liebesleben von Seruya Chalef übersetzt. Das ist große
Nicht
Literatur.
Nicht nur Liebesleben, sondern auch
Mann und Frau und
Mann
späte
und Frau
Familie.
Und späte Familie auch.
Also die ganze Trilogie.
Ja.
Ja.
Und ich habe Aaron Appelfeld übersetzt und...
Ja gut, aber zwischen Uri Orlev, der ähnlich wie Sie jetzt, wir kommen dann gleich drauf, auf Lebensgeschichten aus zweiter Hand gekommen ist, weil irgendwem ihm irgendetwas erzählt hat, was völlig absurd war, aber leider die Wahrheit, der schreibt ja einen ganz anderen Stil als Amos Oz oder Seruya Chalef, diese Atemlosigkeit, wo man immer Beklemmungen beim Lesen bekommt. Wie kommen Sie denn dahin? Denn das ist nicht Ihr Stil.
Nein, das ist nicht mein Stil, aber wenn... Ich lasse mich auf ein Buch ein und manchmal ist es am Anfang gar nicht so leicht und ich brauche eine Weile, bis ich merke, jetzt habe ich genau dieses Buch. Und dann werfe ich den Anfang weg und fange wieder von vorne an.
Aus welchen Sprachen haben Sie übersetzt, Miriam Pressler auf HR2 Kultur im Doppelkopf?
Niederländisch, Hebräisch sind die meisten.
Das ist ja uns allen in die Wiege gelegt.
Und ja, sozusagen. Und Englisch. Und dann habe ich drei Bücher, glaube ich, aus Afrikaans übersetzt.
Das versteht dann auch jeder.
Das passiert aber auf dem Niederländischen. Es ist nicht ganz so schlimm. Und ich war mal 3 Wochen in Namibia.
Das reicht. Also man versteht, Darmstadt liegt in den Niederlanden. Ihr Mann war Israeli. Also wie kommen Sie zu diesen Sprachen?
Hebräisch habe ich sehr früh angefangen zu lernen.
Also vor Ihrem Mann?
Ja, weit davor, lange davor, noch während der Schulzeit. Und ich konnte es also so Bibel lesen, stotternd.
Learning by doing.
Ja, nein, ich hatte eine Lehrerin. Und dann war ich ein Jahr in Israel, da ging das ganz schnell.
Im Kibbutz?
Ja.
Gut, das ist ja ein weltberühmtes Modell, im Ulpan Hebräisch zu lernen.
Ich war nicht im Ulpan.
Nicht?
Nee.
Also doch, learning by doing, wieder bei der Tomatenernte.
Im Hühnerstall.
Na, da ist es besonders beliebt zu arbeiten. Okay, und trotzdem die Frage, hat das Sie beeinflusst? Also wenn ich mir überlege, ein Buch von Amos Oz zu übersetzen oder Seruja Shalev, dann ist das ja wie ein Muskeltraining ausdauernd gemacht zu haben. Also ich gehe da anders heraus, als ich reingegangen bin.
Das tut jeder. Schon wenn er ein Buch liest, geht er hoffentlich anders heraus, als er hineingegangen ist. Ich denke, was jeder Autor beim Übersetzen lernen kann, ist mehr Genauigkeit, mehr Präzision. Denn beim Übersetzen merkt man jeden Fehler, jeden falschen Anschluss, jeden falschen Bezug, jede falsche Logik. Und das trainiert natürlich ein bisschen. Es trainiert die Präzision.
Dann springen wir jetzt vom Übersetzen wieder hinüber zu einem Buch, indem Sie auf eine andere Weise übersetzt haben. Oder sagen wir es so, es gibt freie Bücher von Ihnen, wenn ich Ihr Werk in Schubladen einteilen will, was vielleicht ein bisschen hilft, weil Sie ja einiges geschrieben haben. Also Sie haben in Novemberkatzen, in anderen, über Kinder geschrieben, da gibt es keine Vorlage. Dann haben Sie in den letzten Jahren angefangen, sich auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit Shakespeares Kaufmann von Venedig, haben ein Buch geschrieben, Shylocks Tochter, in dem diese Zeit beleuchtet wird aus einer weiblichen Sicht. Und das aktuelle Buch wäre Nathan und seine Kinder, also Lessing. Ein eigentlich doch sehr entlegener Stoff, den Sie vielleicht noch emanzipativ erfahren haben. Aber Ihre Kinder, für die ist das dann so wie der Taugenichts, ein Buch zum Gähnen, da müssen wir durch, das wollen wir nicht.
Das war vielleicht auch der Grund, weshalb ich das gemacht habe.
Konkret?
Meine Töchter, als sie Nathan der Weise in der Schule lesen mussten, kamen sie nach Hause und haben gesagt, oh Gott, und so ein Gelaber. Und wollten es nicht lesen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es Geschichten gibt, die unbedingt tradiert werden müssen, die immer wieder erzählt werden müssen. Und für mich gehört die Ringparabel dazu. Das war sicher einer der Auslöser. Und das kam dann irgendwann wieder heraus und ich habe es dann angefangen, das zu schreiben.
Miriam Pressler, das klingt so ganz nett, aber Sie sprechen von Lessing. Also das ist eine Statue, das ist eine Bundesrepublik. Sie sind ein Nachkriegsgewächs dieser Republik und diese Republik baut ihr demokratisches Fundament auf Lessing auf der Ringparabel, weil sie sagt, sie sei eine andere Republik als das Dritte Reich. Und da ist das die geistige Inspiration gewesen. Also woher die Chuzpe, dieses Standbild zu demontieren, weil Sie haben den großen Lessing auseinandergenommen.
Ich habe ihn nicht auseinandergenommen. Ich bin ihm im Grunde sehr oder fast treu. Aber Nathan der Weise ist eigentlich ein Disput über Religionen. Und die Personen sind keine wirklichen Personen. Und ich wollte das alles ein bisschen anders. Und ich habe das nicht als Chuzpe empfunden. Ich habe allerdings auch nicht groß darüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht.
Sie haben es dekonstruiert. Das heißt, Sie haben 11 Personen, die in jedem Kapitel aus Ihrer Sicht erzählen. Das ist verwirrend und erfrischend. Also es sind eine Menge Kinder. Ein Junge, der gar nicht weiß, wie er heißt, weil er ein Findeljunge ist. Vielleicht schlüsseln wir die mal einfach auf. Also Recha kennen wir aus dem Stück.
Ja. Aber sie kommt im Stück natürlich viel zu kurz bei mir.
Wer ist Recha?
Recha ist die Tochter von Nathan dem Weisen, dem reichen jüdischen Kaufmann. Und ja, sie ist nicht seine wirkliche Tochter, er hat sie angenommen nach dem Tod seiner eigenen Familie.
Und der haben Sie was angedichtet?
Der habe ich angedichtet, ja, ich habe sie einfach zu einer Person gemacht. Sie ist nicht die Nebenfigur, die nicht einfach die das junge, reiche Mädchen, das irgendwie einer Ehe zustrebt.
Das gibt dann einen dramaturgischen Bogen, weil es ist dann bei Ihnen auch eine Liebesgeschichte.
Sie ist ja angedeutet bei Lessing auch. Aber Lessing löst das Ganze auf, dass sie und der Mann, den sie liebt, Geschwister sind. Das habe ich natürlich nicht gemacht. So was kann man, glaube ich, auch heute nicht mehr schreiben.
Sie mochten die Liebesgeschichte, die doch sehr dramatisch und diesem Ganzen einen Drive verleiht, sich in Ihrem Buch abspielt. Aber gleichzeitig lösen Sie dieses Jerusalem auch in sehr viele Facetten auf. Sie beschreiben die Kreuzritter. Was war Ihnen da wichtig? Denn es sind sehr viele Einzelheiten, die da vorkommen.
Die Leute bei Lessing haben natürlich keine Biografie. Theaterstück ist einfach was anderes als ein Roman. Aber ich wollte, dass die Leute Biografien haben. Nur so werden sie zu Menschen. Denn jeder wird von der eigenen Biografie letztlich bestimmt. Und als Lessing das geschrieben hat, konnte er sich wohl auch noch darauf verlassen, dass das allgemeine Wissen über die Kreuzzüge da war. Die historische Bildung war bestimmt besser als heute. Heute weiß man einfach so wenig darüber. Und es hat mir, ja, ich recherchiere auch gerne. Das muss ich dazu sagen. Es hat mir einfach, sowas macht mich glücklich, wenn ich dann lesen kann und was herausfinden. Und in diesem Fall habe ich ein wunderbares Buch gefunden, das um 1200, also in Tyros geschrieben worden ist von einem Bischof über die Kreuzzüge und die Stadt Jerusalem. Das war toll.
Bei den Recherchen kann ich mir vorstellen, dass Sie durch den Suk laufen, sogar Karmel und andere, weil dieses Buch riecht auch, dieses Buch schmeckt auch. Sie haben da sehr viele sinnliche Wahrnehmungen, die einem in den Facetten dem Leser, der Leserin das Buch sehr nahe bringen. Und dann geht es nicht nur um die Moral.
Nee, aber ich mag halt Märkte. Ich liebe Gerüche. Ich mag auch Essen und Geschmack. Also es kommt mir sehr entgegen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu beschreiben, dann tue ich das doch.
Wir nehmen die nächste Musik von Janis Joplin. Haben Sie sich gewünscht?
Ja.
Mercedes-Benz, haben Sie einen?
Nein. Ich habe keinen Mercedes-Benz.
Warum das Stück? Warum der Song?
Ach, ich mag einfach Janis Joplin.
Okay. Janis Joplin, Mercedes-Benz.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV?
Janis Joplin, Mercedes-Benz, hier im Doppelkopf zu Gast auf HR2 Kultur, Miriam Pressler, die sich das Lied gewünscht hat und sagt, damit sei sie unsterblich geworden. Ich glaube, das ist wohl richtig und hat auch vielen Kraft gegeben durch dieses Lied. Miriam Pressler, und diese Geschichte wird bleiben, auch wenn wir und unsere Kinder und Kindeskinder Nathan schon längst in die andere Welt gefolgt sind. Das ist ein Satz aus Nathan und seine Kinder, den Sie geschrieben haben. Haben Sie, wenn wir Ihre jüngste Arbeit ansehen, die ja durch einen Zufall entstanden ist, da sind auf einem Dachboden 6000 Briefe aufgetaucht, Briefe einer Familie, mit deren medialer Hauptperson Sie sich schon lange beschäftigt haben. Haben Sie da von Anfang an gewusst, dass es eine Geschichte ist, die auch bleiben wird und die sich so extensiv ausbreiten wird, wie sie dann eben jetzt in Ihrem Buch, das Sie vorgelegt haben, Grüße und Küsse an alle, die Geschichte der Familie von Anne Frank, ausgeführt haben?
Nein, ich habe das nicht von Anfang an gewusst. Ich habe also erfahren, dass da so viele Briefe und Fotos und Dokumente gefunden worden sind.
Wer hat sie gefunden? Wo? In Basel?
In Basel. Gerti Elias hat sie gefunden, die Frau von Buddy Elias, dem einzigen noch lebenden Cousin von Anne Frank. Die leben in dem Haus, in dem die Familie seit 1937 lebt. Da hat auch Anne Franks Großmutter gelebt, ihre Tante, ihr Onkel, die Cousins und noch ein Onkel. Und auch Otto Frank hat dort noch 6 Jahre gewohnt nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner zweiten Frau. Der Vater von Anne Frank. Mit seiner zweiten Frau. Und das ist eine Familie, die alles aufgehoben hat. Das ist ein Dachboden, der ist voll, der ist rappelvoll. Zum Beispiel gibt es da Paillettenkleider aus den 20er Jahren und solche Sachen. Und dann hat Gerte Elias bis 2001 hat sie das Antiquitätengeschäft ihrer Schwiegermutter geführt. Und dann hat sie das Geschäft verkauft und hat dann angefangen, den Dachboden aufzuräumen. Hat mal da einen Stapel Briefe gefunden, mal dort und da Fotos. Und irgendwann war es einfach furchtbar viel. Und Gerti Elias und Budi Elias sind ja auch beide im Anne-Frank-Fonds in Basel. Und der Anne-Frank-Fonds hat beschlossen, dass jetzt erstmal alles archiviert werden muss. Und dann kam man auf die Idee, dass man die veröffentlichen sollte. Und ja, da wurde ich gefragt. Und mich hat letztlich wirklich überzeugt, ich bin nach Basel gefahren, und mich hat letztlich überzeugt, ein Bild von Anne Franks Großmutter als Kind, als vielleicht 4-5-jähriges Mädchen.
Von Alice.
Von Alice, ja. Und ich war so fasziniert von diesem Bild, dass ich gesagt habe, ich mache es. Und dann war halt die Schwierigkeit, das ist ja keine wirkliche Korrespondenz, es ist ja nicht, dass hin und her geschrieben wird. Die Familie hat nur die Sachen aufgehoben, die an sie gerichtet waren. Und ich dachte mir, man kann da nicht einfach Briefe mit einem kurzen, erklärenden Zwischentext aneinander hängen. Das wird langweilig, das will keiner lesen. Und je mehr ich von diesen Briefen gelesen habe, umso mehr bin ich da reingeraten. Und dann habe ich mir halt eine Form überlegt, wie man das machen kann, damit es sich eher liest wie ein Roman.
Verwirrend ist ja erst einmal, dass ganz komplexe Verwandtschaftsverhältnisse vorkommen. Das heißt, Sie schildern durch diese Briefe und den Rahmen, in dem Sie die Menschen, in dem Sie Alice Frank, Annes Großmutter, die jetzt an ihrem 70. Geburtstag ein Resümee zieht, von ihren Vorfahren erzählt, Sie schildern die Situation. Also wenn Alice Frank von dem Urgroßvater Elka Juda Kahn erzählt, der in der Judengasse lebt, dann erzählt Miriam Pressler von den Bedingungen, unter denen man gelebt hat in der Judengasse.
Das fand ich selber sehr spannend. Und ich dachte, man weiß so wenig davon. Judengasse ist eigentlich nur so ein Stück Museum und sonst nichts. Ich fand das also absolut spannend, wie das gewesen ist. Und hatte natürlich die Möglichkeit, das aufzunehmen, weil Alice selber das gesagt hat.
Und damit entsteht ja auch ein Stück jüdischer Emanzipationsgeschichte, denn es war eine großbürgerliche Familie, eine großbürgerliche Frankfurter Familie. Vielleicht gucken wir mal kurz in das Buch hinein. In dem Kapitel, wo wir herkommen, beschreiben Sie diese Situation, in der Alice Frank sich erinnert.
Alice hatte das Glück, in eine Familie hineingeboren worden zu sein, in der viel erzählt und mündlich weitergegeben wurde. In ihrem Brief an ihre Söhne Robert, Otto, Herbert und an die Tochter Leni schrieb sie, ihr Großvater Elkan Juda Kahn habe seine Jugendzeit noch im Ghetto verbracht. Er war es, der in der Familie die Erinnerung an die Judengasse in Frankfurt tradierte. Alice ist bestimmt noch mit den Geschichten von der Judengasse aufgewachsen. Ihr Großvater wird manchmal von früher erzählt haben. Er wird gesagt haben, mir ist es nicht so gut gegangen wie euch. Und dann beschrieb er die Gasse, die nur 330 Meter lang war, von Mauern umgeben und so schmal, dass noch nicht mal ein Fuhrwerk in ihr wenden konnte. Nur nördlich von der Mitte, vor der Synagoge, war sie etwas breiter, aber selbst da nicht breit genug, damit Licht, Luft und Sonne hereindringen konnte. Ab 1462 mussten alle Frankfurter Juden, die vorher mitten in der Stadt gewohnt hatten, die meisten in der Nähe des Doms, in die neu erbauten Häuser entlang der staufischen Stadtmauer umziehen. An beiden Enden der Gasse gab es Tore, die abends und an christlichen Feiertagen geschlossen wurden. Und etwa in der Mitte der Gasse noch das Judenbrückelchen. Und immer, wenn Elkan Juda Kahn von den Toren sprach, betonte er, Tore und Mauern hätten nicht nur bedeutet, dass die Juden eingeschlossen gewesen seien. Tore und Mauern seien zugleich auch ein Schutz gegen feindliche Übergriffe und Raubüberfälle gewesen. In manchen Städten, zum Beispiel in Speyer, hätten die Juden ein paar hundert Jahre davor sogar darum gebeten, ihr Viertel durch Mauern schützen zu dürfen. In Frankfurt hingegen wurden die Juden vom Rat der Stadt gezwungen, in die Judengasse zu ziehen. Anfangs reichten die Häuser für die damals 110 Personen noch aus, um einigermaßen bequem zu leben. Aber im 16. Jahrhundert vervielfachte sich die Zahl der Bewohner und in der Judengasse wurde es immer enger. Der Rat der Stadt weigerte sich jedoch, einer Erweiterung zuzustimmen. Als ich ein Kind war, erzählte Elkan Judakan, war der Nordteil der Judengasse schon abgebrannt. Aber mein Vater Nathan David hat mir immer erzählt, wie es in seiner Jugend war. Damals herrschte eine unerträgliche Enge. Damals lebten über 3000 Menschen in der Judengasse. Und inzwischen war jeder freie Platz zugebaut. Jeder Hof, jedes Gärtchen, der Stadtgraben, alles, alles war zugebaut. Und was immer überbaut werden konnte, war überbaut. Jede Laubhütte war zu einem Haus geworden. Und sogar auf den Dächern hatte man noch zusätzliche Häuser errichtet. Die Zimmer waren inzwischen so klein und schmal geworden, dass man ein Bett nur an der Längsseite aufstellen konnte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie eng alles war.
Wie haben Sie recherchiert, Miriam Pressler? Denn Sie bringen ganz viele Fakten, auch später Dahlberg, der nach der Eroberung durch Napoleon alte Verhältnisse für die Juden wiederherstellen wollte in Frankfurt. Viele, viele Fakten sind da einverwoben, ohne dass es auffällt, penetrant wird. Man lernt unglaublich viel.
Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also ich mache es immer so, dass ich als erstes, wenn es um so ein jüdisches Thema geht, das jüdische Lexikon nehme und mir die wichtigen Sachen alle raustippe. Einfach abschreibe, Tippe? Ja, richtig abtippe, damit ich ein Gefühl dafür kriege und für die historischen Bedingungen. Und dann geht es von einem Stichwort zum nächsten. Also ich glaube, ich hatte da 60 Seiten, die ich mir aus dem Lexikon abgeschrieben hatte. Die habe ich dann später nicht gebraucht, aber in der Zeit habe ich es kapiert. Und dann habe ich weitergelesen, dann habe ich mir Bücher besorgt und ja.
Und sind Sie an Orte gefahren? Haben Sie mit Menschen gesprochen? Also Sie beschreiben ja auch die Sorge über die gefährliche Situation, in der sich die Familie 35 befindet. Die durchzieht das ganze Buch, wie so ein Basso Ostinato mit drohendem Grundton. Und mit der Machtübernahme wird dann diese Familie in ganz Europa verstreut, aus Frankfurt vertrieben. Es ist merkwürdig, wenn man Briefe aus Basel liest und das Bedauern, Frankfurt verlassen zu haben, weil man ja weiß, in Basel sind sie vielleicht gerettet, in Paris vielleicht nicht, in Amsterdam erst recht nicht, aber da leidet jemand über seine Vertreibung aus dem nationalsozialistischen Frankfurt.
Ich war also in Basel, habe ich mir angeschaut, das Haus, in dem Alice am Anfang gewohnt hat. Dann kenne ich natürlich das Haus, in dem Buddy und Gerti wohnen. Ich habe Buddy und Gerti sehr, sehr viel interviewt. Ich habe sie ständig gefragt. Sie haben ständig mitgelesen. Und ich wollte, dass sie gucken, ob das logisch klingt oder nicht. Und einmal zum Beispiel habe ich geschrieben, dass Alice einen Teller vom Tisch räumt. Und dann haben sie beide gelacht und haben gesagt, Alice hat nie im Leben einen Teller vom Tisch geräumt. Alice hatte immer ein Dienstmädchen. Auch Leni hat nie im Leben einen Teller gespült oder gekocht. Sie hatten immer ein Dienstmädchen. Also solche Dinge habe ich mir von der Familie bestätigen lassen. Ich kenne natürlich das Anne Frank-Haus in Amsterdam.
Sie haben ja auch schon lange vor der Zeit angefangen, sich mit Anne Frank auseinanderzusetzen. Wann war das?
Das war... Gott, ja, wann war das? 90, glaube ich. Nee, Otto Frank ist 1980 gestorben. 1985 kam dann in den Niederlanden die historisch-kritische Ausgabe der Tagebücher. Und dann anschließend habe ich das übersetzt. Und da fing ich an, mich mit Anne Frank zu beschäftigen, mit dieser Übersetzung.
Sie hören in dem Buch nicht mit der Shoah auf, auch nicht mit der Ermordung von Anne Frank, sondern dann beginnt ein weiterer Teil, ein zweiter Teil der Familienbiografie, in den Leni, die Schwester des Vaters von Anne Frank, in den Mittelpunkt rückt.
Ich habe einfach drei Personen genommen. Das sind ja auch nicht nur drei Personen, es sind drei Generationen, um da möglichst breit schreiben zu können. Das ist Alice, die Großmutter von Anne Frank, Leni, die Tante von Anne Frank und Buddy, der Cousin von Anne Frank.
Ja, und dann erleben wir die Rezeptionsgeschichte des Tagebuches.
Über Buddy, ja.
Über Buddy. Das ist sehr spannend, weil es gibt ja sehr viele strittige Punkte aufs Tagebuch bezogen. Die Veränderung durch den Vater, die Veränderung in der dramaturgischen Fassung am Broadway, die sich dann 1955 abspielt. Dann gibt es unendliche Rechtsstreite. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das meiste davon wusste ich bereits. Das wusste ich bereits von der historisch-kritischen Ausgabe. Die Wissenschaftler in Amsterdam haben das schon sehr gründlich recherchiert. Das war also gar nicht so schwierig. Aber ich fand es eben auch spannend, was damit passiert ist. Auch die Figur Otto Frank hat für mich durch diese Arbeit eine ganz andere Präsenz bekommen. Er hat unglaublich schöne Briefe geschrieben im Ersten Weltkrieg an seine kleine Schwester oder nach dem Tod an seine Mutter. Später hat er nie wieder so gut geschrieben wie damals in dieser Zeit. Das ist also sehr, sehr ergreifend. Also ich hatte wirklich genügend Material.
In diesen Familiendokumenten zeigt er sich ja auch erschüttert, auch über die Rezeption des Tagebuches, weil das hätte er nicht gedacht.
Ja.
Hat sich das Bild von Otto Frank verändert durch die Familiendokumente?
Völlig, hat sich für mich völlig verändert. Im Tagebuch von Anne Frank erfährt man über Otto eigentlich nicht sehr viel, außer dass er ein sehr ausgleichender Mensch ist und dass er gerne Dickens liest. Aber damit hat sich es eigentlich schon. Und wenn man so die historischen Fakten betrachtet, denkt man immer, ja, und er hat seine ganze Arbeit, seine ganze Kraft in den Dienst des Tagebuchs gestellt, aber er bleibt seltsam blass. Mhm. Und er kriegt erst Farbe, er wird erst ein Mensch, wenn man seine Briefe liest. Das sind wirklich ergreifende Briefe.
Was anrührend ist und sehr spannend, jenseits dieser Emanzipationsgeschichte und dann mit der Rezeptionsgeschichte des Tagebuches, der Dramatisierung, der Umarbeitung für die Bühne, ist ja dann auch die Rezeptionsgeschichte dieses Tagebuchstoffes, der Hype und das Desinteresse, denn der Film stürzt in den Publikumszahlen ab und der Hype am Broadway führt dann zu merkwürdigen Verwicklungen bis nach Südafrika, wo hinter der Bühne, Sie beschreiben es, ein schwarzer Arbeiter fast verdroschen wird, während vor der Bühne eben ein Widerstandsstück aufgeführt wird.
Das ist Buddy passiert und das hat Buddy in einen Brief geschrieben. Also es ist wirklich erstaunlich, was man alles finden kann, wenn Leute gerne schreiben, gern und viel schreiben. Es war eine Familie mit einem unglaublichen Zusammenhalt. Das kann man sich heute eigentlich kaum vorstellen. Alles wurde sofort allen anderen mitgeteilt.
Und es wurde ja auch mitgeteilt. Also Buddy hat auch das schamvoll festgestellt, er hat dem Schwarzen nicht geholfen. Er hat nicht gesagt, er pfeift auf die Republik, in der Anne Frank gewürdigt werden kann, wenn dafür Schwarze verdroschen werden.
Er hat, das finde ich eine ganz wichtige Stelle, weil jeder von uns hat irgendwo so verborgene Schamgefühle, wo man mal etwas nicht gesagt hat, was man hätte sagen sollen oder etwas nicht getan, was man hätte tun sollen.
Aber Sie haben die Briefe nicht gefunden. Sie waren ja, sage ich es mal despektierlich, eine Lohnschreiberin. Das heißt, Sie waren beauftragt. Also wo ist da dieses Moment, ich muss das Andenken des Verstorbenen ehren, ich darf Kompromittierendes nicht zwischen meine Buchdeckel packen. Es ist nicht mein Buch.
Doch, es ist trotzdem mein Buch. Ich habe ja auch ausgesucht. Es gab ja viel mehr Briefe, als ich aufgenommen habe, durch das, was ich ausgewählt habe.
Gab es denn Auflagen?
Nein. Nein, das gab es dann nicht, einfach gar nicht. Das war wirklich dann mir überlassen. Und mir wurde alles zur Verfügung gestellt, was ich wollte. Die waren wirklich sehr, sehr großzügig, sehr kooperativ. Es war eine unglaublich gute Zusammenarbeit. Ich konnte so oft nach Basel kommen, wie ich wollte. Ich konnte stundenlang die gleichen Fragen stellen. Also es war wirklich toll.
Sie hätten ihn aber doch hübscher darstellen können. Sie hätten mehr Maquillage, mehr Kosmetik auflegen können.
Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht wirklich jemanden verraten, das auch nicht. Aber ich wollte schon so nah bei der Wahrheit bleiben, wie ich sie verstehe natürlich. Aber ich habe sehr viel mehr gelesen als das, was da drin steht. Also ich verlasse mich da einfach ein bisschen auf mich.
Ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Auch ein Buch über die Gesellschaft, in der eine großbürgerliche Familie zerschlagen wird. Ich finde da auch von, nicht von Steven Spielberg, sondern das Prinzip des US Holocaust Memorial Museums wieder, wo jeder, der hineingeht in dieses Museum, eine Karte kriegt und sich dann als ein jüdischer Mensch zu Beginn des Jahrhunderts fühlen kann und überlegen kann, will er jetzt vielleicht lieber nach Prag flüchten oder nach Süddeutschland oder nach London oder nach Paris und dann eben ein weiteres Schicksal ihn ereilen wird. Das heißt also, in diesem Buch machen wir ja mit unserem heutigen Wissen eine Zeitreise. Haben Sie das gewusst? War das von vornherein so angelegt von Ihnen, Miriam Pressler?
Ein bisschen ja, sonst hätte ich nicht diese drei Personen genommen, hätte ich nicht mich auf drei Generationen eingeschossen. Aber wie es tatsächlich wurde, das habe ich vorher nicht gewusst.
Der Titel ist wie bei vielen Büchern von Miriam Pressler unprätentiös: Grüße und Küsse an alle, die Geschichte der Familie von Anne Frank. Miriam Pressler, S. Fischer Verlag, wo auch das Tagebuch erschienen ist. Voluminös, 420 Seiten etwa hat es, aber leicht zu lesen.
Das war auch mein Anspruch, oder das habe ich gewollt. Ich wollte, dass es sich liest wie ein Roman. Und ich wollte auch, dass auch Jugendliche mit 16 das verstehen können.
Miriam Pressler, ist das jetzt wieder ein Jugendbuch? Sehen Sie sich denn selber als Kinder- und Jugendbuchautorin?
Nein, natürlich ist es kein Jugendbuch. Aber Jugendliche mit 16 lesen auch keine Jugendbücher, die lesen Bücher.
Herzlichen Dank, Miriam Pressler. Das war der Doppelkopf mit Miriam Pressler, Schmuddelkind, vielfach geehrt. Den Corinne-Preis hatte ich angesprochen. Sie haben noch einen Musikwunsch. Von wem ist es? Was für ein Song?
Du bist wie die Wintersonne von Ambros.
Du bist wie die Wintersonne. Am Mikrofon Johann Schellium. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur.
Ein Tropfen Wasser in der Wüste, ein Goldstück unter Stern, und du bist alles wie ein Hahn, der aus und dreht, mir außer Zahn. Du bist wie ein Saum, der in mir keimt. Du bist wie die Wintersonne, die nur an manchen